ARD.
Dadurch, dass ich durch diese quasi harte Zeit gegangen bin, empfinde ich jetzt die größere Leichtigkeit als natürlich ein viel größeres Geschenk.
Was oft nicht verstanden wird, dass man das Kind lieben kann,
ja,
aber trotzdem diese Rolle von Mutterschaft bereut.
Also das ist wie so eine kleine Kerzenflamme in mir, die auch irgendwie nicht mehr ausgeht.
Diesen sogenannten Mutterinstinkt, ja, dann kommt das Kind raus und sofort weißt du,
ach so,
alles ist irgendwie freigeschaltet, ja, wie so ein Level.
Hi, ich bin Friederike Kempter und eigentlich bin ich Schauspielerin, aber ich bin auch Frau, Mutter, Freundin und Partnerin. Und deshalb bin ich euer Host im Podcast 40 plus nur für Frauen. Hier nehmen wir uns die Zeit und suchen nach Antworten auf Fragen, die wir uns so vielleicht noch nie gestellt haben. Will ich Kinder haben? Oder doch nicht? Oder versuche ich verzweifelt, ein Kind zu bekommen, aber es klappt nicht? In dieser Folge sprechen die Familienberaterin Susanne Mirau und ich über gesellschaftliche Erwartungen, Regretting Motherhood, den Druck der biologischen Uhr und die Frage, wie Frauen mit und ohne Kinder ihre Rolle finden können. Ein Thema, das alle betrifft, auch die ohne Kinder.
Also da sind wir bei diesen ganzen Idealen schon wieder, ne? Dass gesagt wird, sobald du einen Uterus hast, musst du irgendwann Mutter sein. Das wird ja schon von Anfang an eigentlich festgelegt, ne? Dann wird halt ein Püppchen geschenkt, damit du schon mal anfängst, und die Puppenküche, damit du schon mal lernst, wie du das machst. Und da fängt eigentlich schon an, das hin, du musst auf jeden Fall irgendwann ein Kind bekommen.
Ich habe das selbst gemerkt. Ich dachte immer, also ich werde Kinder bekommen. Ich habe nie hinterfragt, möchte ich Kinder bekommen? Und irgendwann habe ich das nämlich mal hinterfragt und dachte, mir ist es nämlich irgendwann aufgefallen. Ich habe gern Freundinnen oder Verwandtschaft mit Kindern besucht. Und dann, als ich dann wieder nach Hause gegangen bin, immer dachte ich, wow, jetzt zurück in die Freiheit. Jetzt gehe ich ins Kino oder mache irgendwas. Also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass es eine Seite in mir gibt, die auch gerne ohne Kinder ist, und ich habe schnell gesehen, diese Verantwortung, die das mit sich bringt, und die Freiheit, die sich verändert oder am Anfang vielleicht auch nicht mehr vorhanden ist, das wusste ich schon immer ganz klar. Aber ich habe mich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, dieser Seite von mir und diesem Wunsch auch mehr Raum zu geben und dem mal auch mehr nachzuspüren. Das ist mir total schwer gefallen, tatsächlich, sich diesem Ideal der Frau, die dann irgendwann Kinder bekommt, von dem ich zu lösen.
Ja, ich glaube, es ist, also man nimmt, zieht es gar nicht in Betracht, dass es die Option geben könnte, nicht Kinder zu bekommen. Ne?
Und das, ich finde das total bewundernswert von auch jungen Frauen jetzt heute, die sich da selbstbewusst hinstellen und sagen, nein, ich stelle mir mein Leben, ich möchte das anders gestalten. Und auch nach außen gehen, weil in dem Wissen, was für ein gesellschaftlicher Gegenwind da auf die zukommt, natürlich.
Ja, immer noch. Also es gibt ja auch Untersuchungen, die einfach zeigen, es gibt ja immer Frauen, die keine Kinder bekommen. Ja, also es gibt halt die bewusste Entscheidung gegen Elternschaft durch die Jahrhunderte hinweg.
Mhm.
Auch, aber es ist und bleibt ja irgendwie mit Abwertung belegt, ne? Und auch
von Männern oder auch von Frauen?
Ich glaube sowohl als auch,
ja,
ne? Also dass dieses Bild ja so tief verankert ist und ja auch, naja, befördert wird immer weiter, ja, durch verschiedene Sachen, also durch das Spielzeug schon, was wird wie an Care-Verantwortung hin und her geschoben. Durch Rollenbilder, die wir in unserer Umgebung sehen oder halt die auch nicht sehen. Da sind wir schon wieder bei dir eigentlich beim Thema. Na, wie ist es denn im Fernsehen? Gibt es dort die Rolle der Nicht-Gebärenden?
Was mich manchmal genervt hat oder was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn eine Mutter gezeigt wird, selbst wenn wir eine Mutter erzählen, die am Kämpfen ist oder wo es Schwierigkeiten gibt, es ist immer so ganz schnell gelöst. Also am Ende, ich weiß, das ist natürlich 90 Minuten Freitagabends, das muss natürlich gut ausgehen und so weiter, aber ich hatte immer das Gefühl, da wird nur an der Oberfläche gekratzt und eigentlich auch wieder ein Bild reproduziert, was es gibt so ein bisschen Problemchen, aber dann musst du nur irgendwie, dann gibt es ganz einfache Lösungen und alles ist wieder gut. Und natürlich auch wird ganz schnell erzählt von Frauen, die Kinder haben und die dann aber so eine Vereinbarkeit wunderbar hinbekommen. Also es ist relativ divers dann doch das Mutterbild, was gezeigt wird, aber immer mit der Tendenz, dass es zu wuppen ist.
Hm. Und gibt es auch so starke kinderlose Frauen?
Na, ich glaube, es gibt das Bild, also ich glaube, es gibt schon ein paar Kommissarinnen, die dann auch keine Kinder haben. Na, gute Frage, ich weiß es nicht so richtig.
Also so als Bild von einer älteren Frau, die glücklich, selbstbewusst.
Ja. Nee, vor allem ältere Frauen werden dann eben, die sind Großmütter natürlich, wenn sie glücklich sein sollen. Du hast recht, nee, es gibt es nicht so oft, glaube ich.
Ja, schade.
Da ja, schade.
Kann sich noch was hinentwickeln. Irgendwie.
Total. Und dann gibt es natürlich die Frauen, die gerne Kinder hätten, keine Kinder bekommen könnten und dann wird es bis Mitte 40, dann kann es nochmal richtig wehtun, oder? Weil dann die Zeit kommt, wo man sich wirklich von diesem Wunsch verabschieden muss.
Das kommt drauf an. Also eigentlich kann es ja noch weiter
offen
sein. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Aspekt davon, na, dass immer gesagt wird, oder gedacht wird, eine Mutter muss ja die junge Mutter sein, die frische Mutter, die sich dann bereitwillig in diese Mutterschaft unterwürfig ergibt.
Ja.
Und vielleicht ist es ja auch ein ganz anderes Bild zu sagen, aber biologisch ist es ja möglich, später Mutter zu werden. Warum betrachten wir das denn ein? Warum denken wir, alte Mütter sind schlechte Mütter?
Du, ich weiß noch, aber das ist auch lustig, wie sich das verändert hat. Meine Mutter hat mich mit 31 bekommen und damals war meine Mutter eine alte Mutter. Und ich weiß noch, dass ich mich manchmal dachte, ich auch, ich habe so eine alte Mutter. Ich habe mein zweites Kind mit fast 42 bekommen. Ich wurde auch engmaschig betreut dann als Spätgebärende, auch wieder Angst machen, da kann das sein, da kann das sein. Ich hatte zum Glück eine Gynäkologin, die selbst relativ spät Mutter geworden ist. Das heißt, die war relativ entspannt, was das anging. Aber als theoretische Idee war das auch nie mein Ideal, so spät Kinder zu bekommen. Also wenn ich mir das vorgestellt hätte, hätte ich auch gedacht, na, mit Anfang 30 spätestens Kinder zu bekommen. Ich habe die spät bekommen, das hat Vor- und Nachteile, fand ich. Also der Nachteil war, dass ich mich schon so lange an das Leben gewöhnt habe, wie ich es geführt habe. Das fiel mir sehr schwer, das wusste ich auch schon, da habe ich mir keine Illusion gemacht. Ich wusste, dass dieser große Umschwung, dieses von kein Kind auf ein Kind, dass mir das nicht leicht fallen würde. Und so war es auch. Ich habe echt lange dran zu knapsen gehabt an diese Verantwortung, an diese Verfügbarkeit rund um die Uhr, an diesen wenigen Raum, den ich für mich hatte, an diese wenige Freiheit. Das war schmerzhaft für mich manchmal. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schon viel erlebt gehabt. Aber man will ja immer, ich denke dann auch, man will ja auch immer im Jetzt noch mehr erleben. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt hatte ich viele Reisen bis 35, dann will man ja auch mit 36 ja auch vielleicht noch weiter reisen. Die Vor- und Nachteile der späten Mutterschaft, aber es geht. Also es ist durchaus machbar.
Ja. Genau. Und deswegen, ich glaube, das hat etwas mit dem Bild zu tun, was erwartet wird irgendwie, bis wann du dich entschieden haben musst. Also und damit ja auch dann oft irgendwelche bestimmten Partnerschaftserwartungen auch. Ja. Ne? Also dann musst du ja verheiratet sein, aber vielleicht auch nicht. Also ich kann ja auch einfach ohne verheiratet zu sein ein Kind, ich kann sogar ohne überhaupt in einer Partnerschaft zu sein ein Kind bekommen. Ja. Also auch das sind ja immer mehr Wege, die offen stehen.
Ja, total. Und doch haben die auch, ich habe das Gefühl, wie immer mit Umwälzungen, und dann manchmal kippt es ja in eine andere Richtung dann erst auch mal, um vielleicht dann wieder eine Balance zu finden. Ich habe jetzt aber auch zum Beispiel nämlich gelesen über eine Frau, die selbstgewählt Solomutter geworden ist und die ein sehr, die auch auf die nachteiligen Seiten einfach hingewiesen hat. Und das finde ich auch gut, weil auch das, ich glaube, das hat auch viel tatsächlich wieder mit Social Media zu tun. Auch da wird ja immer wieder ein Bild verkauft und wir wollen ja immer ein schönes Bild verkaufen. Und dann werden die Seiten, die vielleicht schwierig sind, die werden ja gerne mal zumindest klein gehalten. Und ich fand, sie hat ein sehr ehrliches Bild davon entworfen, was es wirklich heißt, zum Beispiel sich für eine Solomutterschaft zu entscheiden. Das ist hart, das habe ich mir auch immer gedacht. Also auch alleinerziehend zu sein. Ich weiß, in den Zeiten, wenn du mit einem oder auch zwei kleinen Kindern, drei kleinen Kindern bist, man kommt ja immer wieder in Situationen, die sind wirklich so hart, das hätte man sich ja früher nicht vorstellen können, was man leisten muss, leisten kann. Ja, ich, zum Beispiel, wenn man krank ist einfach und weiter funktionieren muss. Und wie das dann ist, alleinerziehend zu sein, das habe ich mir immer in diesen schwierigen Momenten, habe ich mir das wirklich dann immer wieder kam das und ich dachte, wow, das ist, sind für mich die Heldinnen meist, die natürlich übersehen werden, die ja gar keine Kraft haben, irgendwie eine Stimme, wirklich eine laute Stimme zu entwickeln meistens. Was ich mir auch überlegt habe, wie ist es denn, weil das finde ich schon schwierig, diese Erwartungshaltung. Also ich finde, ein Kind zu bekommen ist ja etwas, was man tatsächlich im Vorfeld natürlich das ganze Thema überhaupt nicht durchdenken, durchfühlen kann. Das ist ja eher, wenn es da ist, dann ist es, wie es ist. Und eigentlich, man freut sich ja, die meisten freuen sich ja, wenn sie ein Kind bekommen. Und dann kann es ja auch zu Enttäuschungen kommen oder zu, man hat Gefühle, die eben nicht so gut sind. Ich frage mich immer, wie das dann wohl ist, ob der Druck nicht noch viel größer ist, wenn man zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung durchlaufen hat, was ja auch so irre anstrengend und fordernd ist. Aber was ist denn dann, wenn sich das vielleicht gar nicht einlöst, was man sich erhofft hat, weil ein Kind zu bekommen, das denke ich ja auch immer, dass die irrige Annahme, dass das ein Leben komplett macht oder ein Leben schöner macht. Also ich finde immer, es macht es anders. Es hat viele Aspekte, die sind wirklich unfassbar schön und ich bin froh, dass ich das erleben kann. Aber es bringt natürlich alles mit sich. Was passiert denn dann mit den Frauen oder auch Eltern, wenn da so ein Erwartungsdruck eigentlich schon drauf ist? Es muss ja schön und gut werden.
Ja. Wir haben ja zum Glück da auch diesen Begriff jetzt, Regretting Motherhood, um darüber zu sprechen, dass Mutter und was oft nicht verstanden wird, dass man das Kind lieben kann, aber trotzdem diese Rolle von Mutterschaft bereut.
Ja.
So, und ich glaube, das fällt ganz vielen schwer, diese Dissonanz. Ja, wie kannst du denn sagen, du liebst dein Kind, aber du möchtest nicht Mutter sein? Aber das gibt es. Also ich fühle es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass andere das fühlen, zu sagen, diesen Menschen, den liebe ich sehr, aber die Mutterrolle, das habe ich mir anders vorgestellt.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es ja gerade jetzt in dieser Zeit unglaublich herausfordernd ist. Und man durchaus oft sagen kann, boah, das ist echt hart. Und ja, ich dachte mir das so romantisiert, wie man das sieht irgendwie in Filmen oder Büchern oder.
Oder wie es auch im besten Fall vielleicht sein kann, weil ich finde, es braucht ja auch viele Faktoren von außen, die das Muttersein oder auch das Elternsein, finde ich, auch in dem Kontext eben angenehmer und einfacher machen oder erschweren.
Ja.
Und das war mir zum Beispiel nicht so bewusst, dass es so ganz praktische Faktoren gibt. Also dass es zum Beispiel erleichternd sein kann, wenn man natürlich Eltern hat noch, die mit anpacken, die sich auch verantwortlich fühlen, die das auch leisten können zum Beispiel. Dass es der Wohnraum, wenn man einen angenehmen Wohnraum hat, dass das auch ein Unterschied ist, Kinder aufzuziehen. Also tatsächlich in der Stadt, ich musste die Kinder immer zu jedem Spielplatz immer anziehen. Und wenn Mütter wissen, was das heißt, wenn man zum Beispiel zwei kleine Kinder hat, also das hört sich für andere vielleicht total lächerlich an, aber allein diese beiden Kinder anzuziehen im Winter mit den ganzen Schichten, dann will der eine, muss nochmal auf Toilette, der eine will gar nicht raus, wir müssen jetzt los, um zum Beispiel zum Spielplatz zu gehen. Oft hätte ich mir gewünscht, wir machen einfach die Tür auf und einfach nur Gummistiefel und wir rennen raus und dann kommen wir wieder rein. So musste alles immer so geplant werden und jemand musste mit und das war so ein großer Aufwand, der immer so ein bisschen Energie gezogen hat. Also ich finde, es gibt viele äußere Faktoren, die ein Elternsein eben einfacher oder schwieriger machen. Und dann finde ich auch, gibt es verschiedene Kinder mit dem, was sie mitbringen und die machen es natürlich auch, können es einfacher oder auch ein bisschen herausfordernder machen.
Ja, absolut. Na, also das sind einmal die persönlichen Sachen und dann haben wir aber auch die strukturellen Sachen.
Ja, genau.
Na, also Kitas, Schulen. Also ne, früher war ja Kitaplätze, als meine Kinder jung waren, noch ein großes Thema.
Jetzt hat sich
die ganzen Wartelisten.
Ja, ich weiß. Ich habe meine erste Tochter angemeldet, da war ich noch schwanger in der Kita, weil ich die gerne, die ist auf eine Waldkita gegangen. Da habe ich ganz früh um den Platz gekämpft, ja.
Ja, genau. Na, und dann Schule geht's weiter. Weiterführende Schule ist auch ein Thema. Und dann natürlich, also ich habe ja zum Beispiel ein Kind im Autismus-Spektrum. Ja. Und da die ganzen strukturellen Sachen, die dahinter stehen, worum man sich kümmern muss als pflegendes Elternteil, Anträge, Gutachten, was auch immer, das ist super viel. Und das ist halt auch im Alltag einfach manchmal viel.
So. Ja. Ja. Bei Regretting Motherhood fehlt mir, oder in der Diskussion darum, so wie ich sie mitbekommen habe, fehlt mir aber ein Faktor, oder den hätte ich gerne ein bisschen betont gehabt, weil ich hatte am Anfang auch, hatte ich das Gefühl, bin ich das vielleicht auch? Und das hat mir auch Angst gemacht tatsächlich, weil der Begriff ist, ich bin auch froh, dass es ihn gibt, aber das wollte ich nicht sein tatsächlich auch. Also ich weiß nicht, ich glaube, niemand will das sein. Deswegen finde ich es auch mutig, sich so zu beschreiben. Dass das auch Phasen sind, wie mit dem Kind, dass es vielleicht eine Phase sein kann, gerade in Umbruchssituationen, finde ich, also so bin ich immer, wenn was Neues, brauche ich so ein bisschen. Und dass man da zum Beispiel wirklich auch reinwachsen kann, dass auch etwas, was man vielleicht eine Zeit lang, was einem schwer gefallen ist und was man vielleicht sogar abgelehnt hat, was einem Schmerz verursacht hat, dass da die Perspektive sich aber auch wieder ändern kann. Und für mich war das so, ich fand das anfangs wirklich schwierig, meine Umstände waren auch schwierig. Und jetzt, wo es mir so viel leichter fällt, habe ich das Gefühl, was ich jetzt bekomme, ist wirklich dadurch, dass ich durch diese quasi harte Zeit gegangen bin, empfinde ich jetzt die größere Leichtigkeit als natürlich ein viel größeres Geschenk tatsächlich. Mhm. Und ich kann mich daran so immer wieder erfreuen. Mhm. Also das ist wie so eine kleine Kerzenflamme in mir, die auch irgendwie nicht mehr ausgeht, weil ich weiß, dass ich da durchgegangen bin und dass was Gutes auf mich gewartet hat tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses, dass wir unterschiedliche Hürden haben in der Begleitung von den Kindern. Ne? Manche sind gerne Babyeltern, ja. Manche sind auch total gerne schwanger und andere halt nicht. Manche sind gerne im Kleinkindalter, manche finden die Pubertät am schönsten. Mhm. Ne? Und es ist aber ja alles das Gesamtkonzept. Also du hast halt ein Kind und da musst du, und manche Phasen sind halt schwieriger zu begleiten. Und weil entweder das vom Kind her herausfordernder ist, weil das bestimmte Temperamentsdimensionen mitbringt, zum Beispiel super wütend ist, ja, so, und das ganz dolle zeigt. Und auch, was unsere eigenen Erfahrungen, ne, manchmal kommen ja durch das Kind die eigenen Verletzungen hoch. Und dann findet man es besonders herausfordernd, damit umzugehen. Und so entwickelt sich das, glaube ich, in so einer Schlangenlinie. So.
Vielleicht ist auch da wieder, also ne, ich spreche ja nur von mir, was für mich so wichtig ist, ist auch da wieder nicht dieses, nur dieses, auf diese Probleme und auf das, der Fokus auf das Schwere, sondern immer wieder den auch hinzulenken auf das, was es bringt, ne? Auf das Schöne tatsächlich. Es hört sich so lapidar und auch so ein bisschen fast naiv an, aber für mich ist das ganz wichtig, tatsächlich innerlich, dass ich auch weiß, es gibt da auch was anderes und auch tatsächlich fast wie so den größeren Blick auch so ein bisschen auf das Leben. Ne? Also, dass es eben kein Leben gibt, in dem ein Glück oder eine Zufriedenheit Phase an die andere sich anschließt, weil tatsächlich auch jetzt in dem Alter über 40, es werden noch ganz schön viele Herausforderungen auf uns zukommen ab jetzt. Mhm. Ne? Und das auch so ein bisschen auch zu nehmen, wie das kommt tatsächlich und nicht dann immer in so eine Verzweiflung zu geraten und in so was Dunkles und den Blick eben so zu verengen.
Ja, ich glaube, so ein Optimismus, also so ein Grundoptimismus muss halt,
so ein Vertrauen
oder sollte auch so ein bisschen, da irgendwie, ne? Genau, ja. Na, weil, also es gibt ja diesen Spruch, es ist nur eine Phase und es ist ja wirklich oft nur eine Phase.
Ja.
Man will es dann immer nicht hören, so, genau. Und es hört sich auch so, ach ja,
ich
ist eine
auch.
Phase.
Der hat mich so genervt, dieser Spruch. Und jetzt denke ich, ja, aber es stimmt doch. Mhm. Sowieso auch viele Sachen, die einem so gesagt wurde, die sich auch so ein bisschen abgenudelt anhören, ist hat dann oft einen Kern doch, der vielleicht dann stimmt, den man vielleicht auch danach erst, den man vielleicht auch gar nicht sehen möchte in dem Moment, der dann danach sichtbarer wird. Ja.
Nein, es sind auch so, also zum Beispiel ist auch so ein Satz, dieses ruh dich aus, wenn das Baby, ja, ne? Und das hassen alle diese alle. Satz, aber er ist halt trotzdem.
Ja, es stimmt trotzdem natürlich, weil wann sonst?
Ja, ja. Na, und dann, ich glaube, auf Instagram und TikTok gibt es diese ganzen, genau, Videos, so dann schlafen sie halt ein beim Autofahren, also so, ja, als Scherz.
Ja.
Aber es stimmt halt trotzdem, weil es ist so wichtig, aber es ist ein nerviger Satz.
Ja. Es kann beides sein, total. Was wollen wir am Ende, dass wir alle glücklich sind und dass wir uns nicht selbst unglücklich machen durch irgendwelche blöden Sätze, die wir im Kopf haben und die uns daran hindern, dann wirklich ein erfülltes Leben zu führen. Ja, Mutter oder nicht Mutter. Man kann mit beiden glücklich oder unglücklich, ja, werden.
Genau.
Tatsächlich ist es so.
Ich finde, das ist das Wichtige. Auch dieser Gedanke, es muss dich per se glücklich machen. Also ich finde, ich finde es total toll und ich bin so richtig, richtig gerne Mutter von meinen Kindern. Ja. So.
Und warst du das von Anfang an?
Ja.
Ja?
Ja, also es war auch schon, ich könnte mir kein Leben ohne Kinder wirklich vorstellen. Es war sogar schon, bevor ich meine Kinder bekommen hatte, ich habe so schwierige Familiengeschichte ein bisschen. Mein ältester Bruder, der war schon 18, als ich geboren wurde, hat dann ein Jahr, nachdem ich geboren wurde, sein erstes Kind bekommen.
Oh, wow, okay.
und als ich 20 wurde, ist er gestorben an Tuberkulose. Der war heroinabhängig,
yeah,
und hatte aber gerade ein einjähriges Kind. Und dann war das natürlich eine totale Umbruchssituation für die ganze Familie und so. Und dann habe ich mich aber schon ganz viel um dieses Kind gekümmert und fand es schon ganz toll. Ich habe ja gerade mein Abi gemacht damals und dachte, wow, ist das schön. Dann habe ich sogar mit meinen Eltern gesprochen, kann ich nicht die Pflegemutter sein für meine Nichte? Wo die so, nein, auf keinen Fall, das geht nicht und so. Aber da war schon so ein Punkt, wo ich meinte, das ist echt mein Ding. Also Kinder sind echt mein Ding.
Wie schön.
Wir haben auch besprochen, wenn die Kinder irgendwann größer sind und rauskommen, dass wir dann irgendwie Pflegeeltern werden.
Okay.
Weil, ja, das ist einfach.
Oh, wie schön. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe alle Leute, oder ich dachte immer, was für ein Geschenk es ist, wenn man sowas findet im Leben, also ein Talent oder etwas, was einem so Freude bereitet, was einem so eine Klarheit gibt, dass man sagt, das ist gut für mich, das liebe ich. Also mir tun die immer ganz leid, die nicht so richtig wissen, was sie wirklich erfüllt. Ob es eben Talent ist oder so etwas, das ist schön.
Mhm.
Bei mir, mein Weg war holpriger und auch immer wieder in der Anfangszeit wirklich auf und ab. Und umso glücklicher bin ich, wie ich es vorhin beschrieben habe, wirklich. Also jetzt denke ich auch, wow, wie schön, was für ein Glück. Und dann denke ich das und eine halbe Stunde später machen sie mich verrückt, weil beide auf sich kloppen oder schreien und ich denke, oh Mann. Aber das gehört dazu. Es ist sehr reich auf jeden Fall, das Leben jetzt.
Und es tut aber auch da wieder so gut, sich auszutauschen und dann von den anderen zu hören und dadurch ja auch wieder zu sehen, nee, das gibt auch wieder eine gute Phase. Das wird schon wieder, weil man diese Wellen bei allen wahrnimmt.
Aber weißt du was? Da ist mir zum Beispiel, was mir da so dagegen gelaufen ist, ich hatte mich nicht getraut, mich auszutauschen, weil ich immer nur dachte, ich kann das ja gar nicht richtig. Also ich habe so mein Versagen, es war von außen gesehen überhaupt kein Versagen, aber was ich gedacht habe, oh, die können das alle besser, das fällt denen allen leichter, die Babys weinen nicht so viel wie meins. Für mich war das eher stressig tatsächlich. Also ich habe mich da auch so total zurückgezogen am Anfang, weil ich eine große Verunsicherung in mir gespürt habe einfach. Und ich dafür am Anfang zum Beispiel keine Worte hatte, auch tatsächlich zu beschreiben, was ist das mit mir eigentlich? Und ich war immer jemand, der so eigenständig durchs Leben gegangen ist, der sich auch nie Hilfe geholt hat. Das auch nicht wollte. Ich glaube, das waren so die Fallen oder das war das was das eben dafür gesorgt hat, dass es mir damit nicht so gut ging. Ich wollte alles immer selber regeln und Kontrolle auch haben tatsächlich über die Dinge. Und da bin ich erst mal, das war natürlich
krass für mich.
Aber man denkt ja auch, dass diesen sogenannten Mutterinstinkt, ja, dann kommt das Kind raus und sofort weißt du, ach so stillt man oder so gibt genau. man die Flasche, so wechselt man Windeln, alles ist irgendwie freigeschaltet, ja. wie so ein Level.
Genau.
Und dann weiß man natürlich auch, wie man das macht mit den Wutanfällen und mit der Pubertät und alles ist super. Aber so ist es ja einfach nicht. Ne? Und das muss man ja auch erstmal sehen.
Aber weißt du, was zum Beispiel war? Mein Freund, als der zum ersten Mal unser Kind in den Armen hielt oder in der Hand, dann dachte ich, wow, das sah bei ihm so aus, als ob er nie etwas anderes gemacht hätte. Das war ein ganz besonders schöner, ganz toller Moment irgendwie. Also, dass es doch irgendwie etwas gibt auch in uns, ein Instinkt, ein etwas, was uns auch leitet und was uns da auch hilft tatsächlich auch. Ja. Auf das vielleicht, dass man sich darauf auch, dass man dem vertraut vielleicht auch zum Beispiel, dass man irgendwann weiß, was gut ist und dass man sich eben nicht durch diese ganzen, jetzt sind wir wieder bei Social Media auch, da sagt einem ja auch jeder was anderes. Also das ist ja dann auch immer schwierig, wenn die Stimmen sich widersprechen auch, die einem sagen, wie man es machen muss. Und der Chor ist sehr laut und sehr vielstimmig geworden einfach. Dass man dann immer wieder sich vielleicht auch auf sich bezieht. Oder weißt du, was mir zum Beispiel da geholfen hat, als ich dann konkret auch eben zu einer Beratung gegangen bin und ich gesagt habe, da ist diese eine Person und die hat auch natürlich eine Meinung, die sie sich gebildet hat und durch ihre Erfahrung, aber der vertraue ich jetzt auch in dem, was sie sagt und das werde ich nicht anzweifeln und mir noch 5 andere Meinungen hören, sondern da gehe ich hin und da kann ich Fragen stellen. Und die wird mir antworten, die wird mich sehen und wird mich wahrnehmen. Das fand ich zum Beispiel ganz wichtig.
Absolut. Na, da braucht man halt einfach so einen Menschen,
ja,
der einem auch das sagt oder das Vertrauen einfach gibt. Ja, dieses, du darfst auch dein Kind erstmal kennenlernen so und rausfinden, weil ja, es gibt diese 1000 kurzen Anleitung, so gibst du Essen, so machst du das, so machst du eine Eingewöhnung. Aber das sind ja nur Pauschalurteile.
Ja.
Na, und es ist immer ein Mensch, der da ist und der bringt ja schon ganz viel mit. Und wir müssen dahin kommen zu fühlen, ich sehe dich als der Mensch, der du bist und ich bin aber auch schon ein Mensch und wir finden zusammen unseren Weg. Und da braucht es manchmal eine Bestärkung und jemand, der das hält, zu sagen, du darfst es finden, was zu euch passt.
Ich kenne das sowieso auch bei Freundinnen von mir, dass wir ganz oft schlechtes Gewissen, da fahren wir voll drauf ab, oder? Das ist was, was ganz schnell geht einfach. Das schlechtes Gewissen, das können wir Frauen einfach sehr gut. Da kriegt man uns schnell.
Ja, und das ist ja auch wieder was, weil es erwartet wird. Ja, dieses ganze Emotionale, das ganze Sorgende, da musst du gut sein, weil das sagt dein Geschlecht, dann müsstest du das halt können. Ne? Ja. Aber das stimmt ja gar nicht.
Sonst bist du keine richtige Frau am Ende oder keine gute Frau. Oder?
Ja. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Väter das eigentlich alles auch können. Ne? Und da einfach auch das machen dürfen und das lernen dürfen und sich in diese Weichheit und in diese Sanftheit reinbegeben dürfen und um das kümmern und wie schön das ist.
Ich habe vor ein paar Tagen so alte Fotos durchgescrollt, man hat ja jetzt so viele und da habe ich ein Foto meines Freundes gesehen, quasi am ersten oder zweiten Tag nach der Geburt und sein Gesicht war so schön, weil es so etwas Weiches, Sanftes hatte, was ich selten bei ihm sehe und dann haben wir uns das angeguckt und dachten, wow, das hat dieses kleine Wesen in dir ausgelöst einfach. Was für ein Geschenk. Also für Männer auch wirklich. Geht dahin. Nehmt euch das.
Ja, ich finde es auch total schön. Und dann, natürlich ist es auch, ne, man muss da durchwachsen durch diese ganze. Und es kommen halt immer wieder, ne, also wenn wir gerade sagen, okay, über 40, entweder du hast ein kleines Baby, ja, und das ist, oder du bist dein Elternteil von einem größeren Kind. Und es kommen halt immer wieder neue Themen auf, auf die man ja auch nicht vorbereitet ist, weil die Welt sich ja so verändert. Also mit den Kindern über Krieg sprechen. Das war erstmal so, okay, gut. So.
Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel mehr, ne, dass das noch so nachrückt, das Thema.
Und wie macht man das? Ne? Wie macht man, bettet das pädagogisch irgendwie ein? Und über Social Media, über Gewalt, über Grooming. Also das sind ja alles Themen, die sind ja auch irgendwie neu.
Ja, ne? Da gibt es noch gar keine Vorbilder. Ne? Da müssen wir auch wirklich gesellschaftlich ja den Weg finden. ab wann hat man Handys? Das kenne ich noch gar nicht. Das muss man auch diskutieren. Ne? Ja. Also Smartphone, wir sprechen ja genau. Nicht mehr von Handys. Schön wäre es. Klapp Handy kannst du ab 5 Farben.
Diese lustigen Nokia-Knochen.
Genau, Knochen. Gebe ich dir eins mit. Aber Smartphone, das sind die Fragen. Ich habe noch keine Ahnung. Lässt man das auf sich zukommen oder ist es besser, sich schon im Vorfeld mit diesen Themen, von denen man weiß, dass sie auf einen zukommen, dass man sich damit auseinandersetzt?
Ja, ich glaube schon, weil man weiß gar nicht, wann es kommen wird. Weil die Variation ist ja so groß, weil die Kinder kriegen das ja von außen herangetragen. Ja, dass dann irgendwo in der Schule irgendjemand hat das. Und dann werden auf dem Smartphone halt Pornos gezeigt.
So, ist
und dann
das ist wirklich so?
Ja, das ist wirklich so. Und dann kann es halt sein, dass dein 10-jähriges Kind über jemand anderen zum ersten Mal ein Porno oder Ausschnitte davon oder was auch immer sieht. Ja, oder genauso wie gewaltverherrlichende Videos. Man weiß nicht, wann kommt das Kind da rein. Deswegen finde ich es schon gut, das vorher, also bereit zu sein dann, das aufzunehmen oder auch schon mal mit dem Kind ins Gespräch zu gehen. Hast du eigentlich schon mal, wie ist es denn in der Klasse? Haben die anderen Kinder eigentlich auch sowas? Haben die schon mal irgendwelche Videos gezeigt? Und auch über Sachen vorher zu sprechen, verschick keine Fotos und schon gar nicht irgendwie Nacktfotos von dir oder wo du nur wenig angezogen bist. Ja. Also all die Sachen, weil die passieren ja in dem Moment, wo das Kind nicht Rücksprache halten wird.
Die Frage ist aber, wir wollen ja auch keine Angst machen vor der Welt, oder?
Ja.
Ich finde das ganz schwierig. Ich weiß nicht, ich habe so eine innere Sperre gegen diese, es gibt doch jetzt diese Uhren, ne?
Mhm,
wo man den Standort, also es oder umgekehrt, ich habe irgendwas in mir drin, sperrt sich dagegen, mein Kind zu taggen. Wir wohnen jetzt mitten in der Stadt, also eigentlich wäre es ja, würde es mir vielleicht eine Sicherheit geben, dass ich dem Kind mehr Raum gebe. Aber irgendwas in mir sträubt sich dagegen tatsächlich. Wenn ich darauf gucke, wie ich aufgewachsen bin, ist natürlich eine ganz andere Welt. Das ist auch, ich war auf dem Land groß geworden. Aber ich wüsste gar nicht, wenn ich diesen Raum nicht gehabt hätte, wenn diese Überwachung ständig da gewesen wäre, was das mit mir gemacht hätte auch oder was mir entgangen wäre. Ich glaube, es ist ganz wichtig, war das für meine Entwicklung. Und ich bin wirklich in gefährliche Situationen gekommen, von denen ich froh bin, dass meine Eltern das nicht wussten.
Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den du da ansprichst. Na, es gibt die einen Gefahren, über die können wir sprechen oder uns erstmal als Eltern vorbereiten. Aber das ist etwas, da bekommen wir von außen auch Falschinformationen, weil die meisten Gefahren oder sexuelle Übergriffe finden ja
in der Familie
und im Bekanntenkreis statt. Und wir denken aber, oh nein, das Kind darf nicht alleine irgendwo langlaufen. Ja. Das ist ja gar nicht passend. Ne? Und dann schränken wir das total ein. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, was du sagst, da muss ich rauskommen. Da muss ich selber an meinen Ängsten und die abgleichen mit der Realität. Also was stimmt denn hier eigentlich an Zahlen und Fakten?
Ist es nicht sogar so, dass die Statistik sagt, dass in den 70er Jahren viel mehr Kinder auch wirklich ermordet wurden? Oder also gibt es nicht so Statistiken, dass es eigentlich eine sicherere Welt geworden ist für Kinder auch in vielen Bereichen?
Ich weiß es gerade nicht.
Ja, aber es ist ja manchmal so, dass die gefühlte Wahrheit ist ja eine andere ganz oft als die wirkliche, wie du sagst, die Zahlen und Fakten einfach sind.
Genau, und natürlich, wir haben halt gerade in den Innenstädten, da ist halt Verkehr ein Thema. Ne? Aber auch da können wir natürlich mit den Kindern vorher besprechen, wo kannst du langlaufen.
Ich fand immer, dass meine Kinder als Stadtkinder total gut waren an Straßen, an Ampeln. Also ich auf dem Land, wir sind immer irgendwie einfach losgerannt irgendwie. Also ich hatte so das Gefühl, die sind sich dessen schon relativ früh bewusst geworden.
Ja.
Klettergerüste finde ich manchmal gefährlich. Wir haben so auf dem Spielplatz so Klettergerüste. Da stand ich immer daneben und dachte nur so, ich will nicht hinterher klettern und ich hoffe einfach nur, dass es gut geht.
Aber das ist insgesamt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Kindern Selbstwirksamkeit zu lassen. Na, also es ist ja etwas, diese Erfahrung von, es läuft auch ein bisschen was schief, aber ich kann mich da oder mit FreundInnen zusammen rausholen.
Ja
und dann fühlt man sich, ich habe das geschafft.
Ich weiß, also bei meinen Kindern zu sehen, diese Gesichter leuchten nie so hell, wie wenn sie irgendwie genau kleine Situationen selbst gemeistert haben. Mhm. Wirklich. Dann, das ist unglaublich. Das will ich denen nicht nehmen.
Ja, und auch diese Erfahrung, ich schaffe das, einkaufen zu gehen, alleine. Ja, und so, ich weiß noch, es war so lustig, als meine große Tochter, die ist ja jetzt 16, als sie zum allerersten Mal einkaufen gegangen ist, zum Bäcker. Und dann haben wir halt Geld mitgegeben, hatten vorher noch gesagt, so. Und dann kam sie zurück mit 2 Donuts und einem Überraschungsei. Oh. Jetzt, wo sind denn die Brötchen?
Das war ein gutes Frühstück.
Ja, du hast viel Schöneres gehabt. Aber es war so schön. Es ist auch so eine schöne Erinnerung,
ja,
die halt einfach da ist, weil wir waren natürlich ein bisschen irritiert. Aber es war schön. Und es ist eine richtig gute Erinnerung. Und für sie auch. Die Erinnerung daran, da war ich zum ersten Mal alleine einkaufen.
Und habe entschieden.
Genau.
Habe eine Entscheidung getroffen. Ja. Habe es so gemacht, wie, ja, ich es wollte.
Na, und das, finde ich, darf man Kindern nicht wegnehmen.
Ein Kind zu haben, muss nicht glücklich machen. Ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass jeder sein Glück und seinen Weg finden darf und dass das okay so ist. Aber was ist, wenn das Umfeld andere Erwartungen hat? Wie geht ihr damit um? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Kein Kinderwunsch. Es geht darum, wie der Kinderwunsch das Leben von verschiedenen Frauen und auch von einem Mann beeinflusst hat. Kaum eine Frage fühlt sich so existenziell an wie die, ob man ein Kind will. Kaum eine Entscheidung ist so lebensverändernd. Und dann müssen ja auch noch die Rahmenbedingungen passen. Passt meine Beziehungssituation? Was, wenn ich als Einzige im Freundeskreis kein Kind bekomme? Was, wenn die klassische Kleinfamilie nicht mein Lebensmodell ist? Schaffe ich eine Kinderwunschtherapie? Was, wenn ich am Ende alleinerziehend bin? Oder will ich es direkt alleine machen? In diesem Podcast spricht die Host Verena mit vielen verschiedenen Frauen und auch einem Mann darüber, wie der Kinderwunsch oder der nicht vorhandene Kinderwunsch ihr Leben beeinflusst hat. Den Podcast Kein Kinderwunsch findet ihr ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.